Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, einige haben sich die Inside-Zettel angeguckt. Die Rückseite ist leer. Diesmal, heute Morgen, eine Besonderheit. Und zwar ist es dafür gedacht, man kann sich während dieser Zeit jetzt Notizen machen. Und Stifte sind hier. Inside-Zettel, das sind immer die Übersichtszettel, was geplant wird bei uns in der Gemeinde. Die sind sonst noch hinten und liegen da aus. Vielleicht, wenn jemand noch keinen hat. Könnte jemand noch mal welche verteilen? Das wäre nett, danke. Und eine Besonderheit gibt es für die Notizen, die wir darauf machen können, oder die besser gesagt ihr machen könnt. Und zwar kennt jemand von euch diese Sendung? Ich glaube, Sportclub heißt das. Ich weiß nicht genau, in welchem Programm das läuft, aber da gibt es ein Phrasenschwein. Kennt das jemand? Ja, stimmt doch, nicht? Sportclub ist das. Und zwar immer, da werden Sportler interviewt, Trainer interviewt, Manager interviewt. Und die müssen dann jedes Mal, wenn sie eine Phrase sagen, müssen sie irgendwie 1 Euro in das Phrasenschwein werfen. Und letzte Woche oder vorletzte Woche, bevor Werder gestern diese Blamage erlebt hat, da war Klaus Allofs da und der musste dann auch mal 1 Euro geben in dem typischen. Wegen der typischen Phrase, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, irgendwie Aufsichtsrat und Management müssen sich einigen oder irgendwie sowas. Und dann sofort 1 Euro, weil das natürlich irgendwie so eine Standardphrase ist. Das Gleiche bitte ich euch jetzt als Aufgabe zu machen. Ihr kriegt keinen Euro, nee. Darauf verzichte ich ausnahmsweise, weil das ist mir dann zu teuer, gegebenenfalls. Aber ich werde gleich euch eine Rede vorlesen, eine Geschichte aus der Bibel von Jesus. Und diese Rede von Jesus, die ist sehr bekannt. Viele Menschen haben sie schon mal gehört und sie wird auch oft zitiert und es wird auch oft drüber gesprochen. Und es gibt eine ganz besondere Gefahr bei dieser Geschichte, eine Phrase loszulassen. Und da bitte ich euch, einmal laut Piep zu rufen, wenn ich eine Phrase von mir gebe oder auch nur ein Wort oder 2 Worte, die so richtig typische Phrasen sind. Ihr werdet das vielleicht selber gleich merken, wenn es losgeht. Auf einmal, ach Mensch, das ist doch so ein Standardsatz. Ja, dann bitte Piep, ja, und gleichzeitig notieren auf dem Zettel und durchstreichen. Und vielleicht eine eigene, andere Formulierung finden. Soweit also zum Vorgehen. Ich habe jetzt die Geschichte hier von die Jesus erzählt hat und die wirklich sehr bekannt ist, aber ich lese sie jetzt vor und die Geschichte an sich, es steht in Matthäus 25 und es ist eine Geschichte, die erzählt wird im Zusammenhang mit den Abschiedsreden von Jesus, wo Jesus sich verabschiedet von seinen Freunden, von seinen Schülern und wo er sagt, Leute, pass auf, jetzt erzähle ich euch das, was mir wirklich am Herzen liegt, worauf es ankommt und was Gott sich wünscht im Zusammenleben der Menschen. Das ist Matthäus 25 und die Überschrift lautet Das Gericht über die Völker. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in 2 Gruppen einteilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder Wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Jetzt also achten auf Phrasen, denn das war eben der Bibeltext. Jetzt kommen eigene Aussagen von mir, um das Ganze zu erläutern. Jetzt ist die große Phrasengefahr. Diese Geschichte finde ich erschütternd. Ich finde, sie wühlt einen auf. Denn es ist eine Geschichte, wo ein Richter Platz nimmt auf einem Thron, und zwar ein Weltenrichter. Nicht einer, der jetzt hier in Bremen ist, sondern einer, der die gesamte Welt beurteilt. Alle Völker werden versammelt vor ihm und er spricht ein Urteil. Das hat etwas Erschütterndes, etwas Aufwühlendes, finde ich. Wenn man sich das überhaupt mal vorstellt, dass es so etwas gibt wie ein Endgerichtsurteil. Und zwar für alle Menschen. Es steht hier, alle Völker werden versammelt werden. Wenn der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, das ist ein Hoheitstitel, wenn er in seinem königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nimmt. Ich weiß nicht, wie das geschehen wird. Die Vorstellungskraft ist hier gesprengt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das von der Anordnung her passen soll. Aber diesen Einblick, den haben wir nicht, weil unser Gehirn dazu natürlich nicht die Dimension erfassen kann, in der Gott das tun wird. Und überhaupt Gottes Dimension kann unser Gehirn nicht erfassen. Es wird aber möglich sein, und es wird so sein, sagt Jesus, dass der Menschensohn die Menschen, alle Menschen, in zwei Gruppen einteilt. Wie ein Hirte auch seine Herde in zwei Gruppen einteilt. In Palästina, das war die Berufstätigkeit der Menschen. Viele waren Hirten oder manche waren auch Fischer. Aber Hirten waren sehr viele Menschen. Es ist eine nomadische Kultur oder halbnomadische Kultur im Alten Testament gewesen. Und die Hirten, die haben nachts die Schafe von den Ziegen getrennt, weil die Schafe die Nacht besser überstanden haben. Die waren nämlich unempfindlicher gegen die Kälte. Es gibt auch noch eine andere Interpretationsmöglichkeit. Da wurden Schafe getrennt von den kleinen Zicklein. Und zwar dieses Wort, was hier für Ziegen steht, oder in manchen Bibelübersetzungen steht Böcke. Die zur Linken sind, das sind Böcke. Das sind wahrscheinlich die kleinen Zicklein gemeint, die zum Opfer bestimmt sind, die also letztendlich geopfert werden, sterben müssen. Das würde hier zu dieser Geschichte auch gut passen, weil die ja nachher wirklich in eine Situation geraten, an einen Ort geraten, der eigentlich gar nicht für sie gedacht worden ist. Der ist nämlich gedacht worden für das Böse, was definitiv auf der Welt vorhanden ist. Nämlich das personifizierte Böse, der Teufel und seine ganzen Agenten. Die haben einen Ort bestimmt von Gott, an den sie sollen, und da werden sie vernichtet. Da kommen aber nun auch Menschen hin, was sehr erschütternd ist und was sehr beunruhigend ist. Und diese Geschichte von Jesus, die, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich versucht, da hineinzuversetzen in diese Situation, dann geht einem das an die Nieren. Das ist eigentlich, wie gesagt, nicht so gedacht gewesen. Aber dort kommen Menschen rein. Und Jesus redet nicht viel darüber. Jesus sagt ja nicht viel darüber, große Gerichtsbotschaften, Drohbotschaften oder Warnungen, das ist sowieso nicht so ganz Jesu Sache. Der hat ja ganz viel von Liebe gesprochen und nicht nur gesprochen, er hat sie gezeigt und er hat ja Menschen berührt, die ausgestoßen waren. Er hat sie geheilt, er hat ihnen vergeben und er hat ihnen Gottes Anwesenheit gebracht. Nur kurz zwischendurch, check, war da eine Phrase eben bei? Könnte fast, na, sag mal ein bisschen wachsam, ne? Kann gut sein. Ich sehe hier eben eine erschütternde Geschichte, die uns nachdenklich machen will. Am Freitag letzte Woche hatten wir wieder einen Jugendabend hier im Gemeindehaus. Wir haben ja seit einiger Zeit, seitdem wir diese Woche hatten, haben wir regelmäßig nach den Pfadfindern Jugendabende. Und einer der Jugendlichen hat sich am letzten Freitag sehr geöffnet und hat aus seiner Kindheit erzählt. Das hört sich vielleicht komisch an, weil es ein Jugendlicher ist, aber es ist wirklich so gewesen. Aus der Kindheit erzählt, wie er aufgewachsen ist, und zwar in Bremen in der Stadt, und zwar in einem der großen Hochhäuser und mit weiteren 4 Geschwistern, insgesamt also zu 7. Und ich will keine weiteren Details erzählen, ich will nur sagen, er hat etwas beschrieben, wie er von 0 bis 6 Jahren aufgewachsen ist, bei uns, in unserer Stadt. Wir reden nicht von Kapstadt, von Slums oder von, wir reden nicht aus ärmlichen Gebieten in China, sondern wir reden von Bremen. Und das hat mich total erschüttert. Ich will jetzt nicht die weiteren Details erzählen, weil das zu persönlich wäre. Und dann müsste ich erst das nochmal abklären. Und das soll auch nicht so sein. Aber zwischen 0 und 6 Jahren in einer Situation aufgewachsen, in der ein Menschenleben nichts galt, nichts wert war. Das hat mich total erschüttert. Das hat mich richtig aufgewühlt und ich war am nächsten Tag noch richtig fertig davon. Die anderen Jugendlichen auch. Wir konnten auch nichts natürlich dazu sagen und wir konnten dann auch letztendlich nur damit zu Gott gehen und sagen, und wir bitten dich um Heilung, um Wiederherstellung und um Versöhnung mit der Vergangenheit. Wir haben Gott darum gebeten und Gott wird handeln und Gott wird was tun. Aber trotzdem war es sehr aufwühlend für mich und da ist mir bewusst geworden, wir kennen ja auch alle in den letzten Jahren die Situation von Kindern in unserer Stadt, wir kennen den Fall Kevin, wir kennen die Aufgeregtheit hier und auch die Nervosität unter den Behörden und so weiter. Aber Not ist immer was Praktisches. Not ist immer was Konkretes. Und elendige Verhältnisse sind immer von Person zu Person, wenn es dir bewusst wird und wenn es dir nahe kommt. Und du siehst auf einmal jemanden vor dir, der dir schildert, wie er aufgewachsen ist und du kannst es nicht fassen. Und du denkst, das ist ja wie nach dem Krieg in Deutschland. Das ist ja wie in der DDR, wo ein System der Überwachung und wo es keine Menschenrechte gab. Das ist ja wie in einem Staat, wo der Wert des Einzelnen nichts, gar nichts gilt. Und so etwas siehst du vor deinen Augen. Und ich meine, das ist ja jetzt nur einer gewesen. Wer weiß, wie viele es davon noch gibt bei uns. Da ist mir bewusst geworden, worum es hier geht in dieser Geschichte. Es geht um diese Erschütterung und diese Nachdenklichkeit, die Jesus erzeugen möchte. Er sagt, das ganze Gericht hängt nicht ab, das wird hier nirgendwo gesagt, davon, wie viel Gutes du getan hast, sondern es hängt von deinem Verhältnis zu Jesus Christus ab, zu mir ab. Er sagt ja immer wieder, das, was ihr einem der Geringsten, sei ja noch so gering geachtet, überhaupt nichts wert, in der Familie nichts wert, in dem System nichts wert, in dem Staat nichts wert. Wenn ihr einem der Geringsten was getan habt, ein Glas Wasser gegeben habt, wenn er Durst hatte, besucht habt, wenn er krank war, dann habt ihr das mir getan. Das ist also nicht eine Frömmigkeit, das wird oft gedacht, ich muss jetzt Gutes tun, um in den Himmel zu kommen, sondern das in Wirklichkeit ist es ein Ausdruck der Liebe zu Jesus. Es geht um das Verhältnis zu Jesus Christus, das sich ausdrückt und auswirkt in unseren praktischen Taten dem Nächsten gegenüber. Die praktischen Taten selber sind eine Auswirkung, Entschuldigung, eine Folge von unserem Verhältnis zu Jesus. Das ist im Gesamtkontext der Bibel meine ganz klare Überzeugung, dass wir gerettet werden und in den Himmel kommen aus Gnade. Und Gnade heißt geschenkt, unverdient. Aus Gottes unverdienter Freundlichkeit und Zuwendung uns gegenüber, ausführlich in der Bibel erläutert, bei Paulus im Römerbrief, in vielen anderen Stellen. Und das wird hier auch gar nicht verneint. Aber dieses unverdiente Gerettetsein, dieses unverdiente mit Gott in Verbindung sein, das hat ja Auswirkungen, das hat, zeigt sich ja. Und Jesus spitzt das hier zu und sagt, das ist die Entscheidung im Gericht. Das ist die Entscheidung. Wie ist dein Verhältnis zu Gott, wenn du sagst, ja, ich habe ein super Verhältnis, aber du gehst an einem Hungernden vorbei oder gehst an einem Armen vorbei oder du gehst an Leuten vorbei und sagst, du siehst sie gar nicht oder du siehst noch nicht mal deinen eigenen Nachbarn oder du siehst deine nächsten geliebten Menschen noch nicht mal. Du siehst überhaupt keinen anderen. Oder im Johannesbrief sagt Johannes, wie könnt ihr sagen, dass ihr Gott liebt, wenn ihr den Bruder, der neben dir sitzt oder der vor dir sitzt, noch nicht mal sieht? Merken wir das also, es ist ein Verhältnis zu Gott und es ist ein Verhältnis, was sich auswirkt im Miteinander der Menschen. Das hängt untrennbar zusammen. Wir können es nicht trennen. Und dieses sagt Jesus hier. Und das hebt er hier hervor. Und das gibt uns eine neue Ahnung davon, was Erfolg ist im Himmel. Das ist was ganz anderes, als was wir denken. Erfolg sind nicht die Zahlen. Erfolg ist nicht das Wachstum. Erfolg ist nicht das, was wir an Produkten verkauft haben. Und dabei haben wir Jahre unseres Lebens eingesetzt und haben irgendwie uns angestrengt, dass wir das Produkt schaffen können und dass wir das verkaufen können. Aber die ganzen Jahre, die wir uns eingesetzt haben, haben wir immer kurz vorm Burnout gearbeitet, haben die ganze Welt, die um uns herum ist, beeinflusst mit Negativen, weil wir einfach nur auf dieses eine Ziel hingelebt haben. Und dann sagen wir, oh, jetzt sind wir erfolgreich. Die Firma, die ist richtig erfolgreich. Aber jahrelang haben wir überhaupt keinen, waren wir überhaupt nicht da, waren wir besetzt. Und hiernach ist Erfolg etwas ganz anderes. Es ist vielmehr die Qualität unserer Beziehungen, besonders zu den Ärmsten von den Armen. Das ist immer das Allerwichtigste bei Jesus. Es das heißt nicht, dass wir zu den wohlhabenderen Menschen keine guten Beziehungen haben sollen. Aber er sagt, das ist das, wo Gott wohnt, wo Gott ist. Und wenn du lange nichts mit Gott erlebt hast, oder wenn du sagst, ich möchte mal was mit Gott erleben, dann besuch diese Woche mal einen kranken Menschen. Und dann gehst du nach Hause von diesem kranken Menschen und dann sagst du, jetzt habe ich Jesus besucht. Weil da kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass Jesus da ist. Wenn du sonst auch nicht weißt, wo Jesus ist, wie du Erfahrungen mit Gott machen kannst, da kannst du hundertprozentig sicher sein. Bei einem Menschen, der Hunger hat. Es gibt Menschen in Bremen, die Hunger haben. Ich erinnere nur an die Suppenengel, die so eine tolle Arbeit machen hier in Bremen, die immer mit Fahrrädern rumfahren. Diese Fahrräder, die haben eine Vorrichtung, wo ein großer Topf ist und dieser Topf, der kann warm gehalten werden auf dem Fahrrad. Und dann fahren sie herum täglich und verteilen Essen, warmes Essen an Obdachlose, gegründet vor 12, 13 Jahren von einer Hartz-IV-Empfängerin, die das heute noch macht, die auch bei Surf the City mitmacht, die dieses Jahr da mitgemacht hat, nächstes Jahr wieder. Und diese Arbeit, die gibt einfach obdachlosen Menschen, die zu wenig zu essen haben, gibt sie etwas zu essen. Und das zu unterstützen, das zu fördern, da merken wir und da sind wir am Puls von Jesus dran und merken, ja, jetzt weiß ich, jetzt habe ich eine Erfahrung mit Gott gemacht. Da kann ich hundertprozentig sicher sein. Bei vielen Dingen sind manchmal so, ja, ich weiß nicht, Gott, wie kann ich denn Gott erleben? Was ist denn? Nicht? Aber da kannst du drauf pochen und kannst sagen, jetzt, diese Woche, jetzt habe ich Gott getroffen. Und ist das nicht faszinierend, dass Jesus sagt, er wird kommen, er wird sich auf einem Richterstuhl niederlassen, als König, voller Herrlichkeit, voller Gewichtigkeit. Und er ist nicht nur der König, sondern gleichzeitig, kann man sich ganz schwer denken, der König und der Bettler. Also er ist bei beiden. Er sitzt auf dem Thron und er ist gleichzeitig in der Volksmenge. Die Gefangenen, die Bettler, die Hungrigen, die Durstigen, die Unbekleideten, die zu wenig Kleidung haben. Das haben die übrigens 2010 gemacht, die Bremer Suppenengel. Die haben kurz vor Weihnachten, glaube ich, war das, Oktober oder November, haben sie eine große Schlafsack-Verteilaktion gemacht. Da hat unsere befreundete Gemeinde, die Zellgemeinde, hat da mitgemacht am Hauptbahnhof und die haben Hunderte von Schlafsäcken in hoher Qualität verteilt, weil da war es ja noch kälter als jetzt im Moment. Jetzt wird es auch wieder kalt, jetzt wird es auch schon wieder gefährlich für einige. Und die haben viele Sponsoren gewonnen, Outdoor-Bekleidungsgeschäfte und dann haben sie Schlafsäcke verteilt. Auch dieses, was was die Geschenkaktion angeht, Weihnachten im Schuhkarton, was Jürgen und Reinhold Kors, was ihr ja immer organisiert bei uns, das ist auch so eine Möglichkeit zu sagen, jetzt mache ich eine Erfahrung mit Jesus, weil das geht ja zu den Ärmsten der Armen. Und es ist auch nicht verkehrt, es geht jetzt nicht darum, Hungernde zu speisen oder Durstende etwas zu trinken zu geben, weil das geht gar nicht mit solchen Schuhkartons, das da reinzupacken. Aber es ist ja auch nicht verkehrt, denen irgendwie eine Aufmerksamkeit und Wertschätzung in Form von Spielzeug zu schenken oder auch Stifte für die Schule. Auch das ist eine Möglichkeit, wo wir Wertschätzung verteilen können, wo wir sagen können, uns ist ein einzelner Mensch wertvoll. Wenn auch viele Menschen auf dieser Welt so aufwachsen, dass sie von der Familie oder vom Staat, von der Gesellschaft das Gefühl kriegen, ein einzelnes Leben ist vollkommen egal, zählt gar nichts. Für uns gilt das nicht. Für uns ist ein einzelnes Leben wichtig. Und da sagt Jesus, Leute, seid da achtsam drauf. Seid da behutsam in euren Beziehungen miteinander. Und ganz besonders der Beziehung zu den Ärmsten der Armen. Es werden ja noch andere aufgezählt, es werden auch noch Gefangene aufgezählt. Da habe ich eine Initiative kennengelernt vor einiger Zeit im Bremer Allianztreffen. Und zwar kennen das vielleicht auch manche von euch, das Schwarze Kreuz. Das ist eine Einrichtung, die besuchen Gefangene und machen mit denen Aktionen, gehen in die Gefängnisse, also hier in Oslebshausen auch, und knüpfen Kontakte. Machen mit denen zum Beispiel mal eine Streichaktion, dass sie mal einen Raum streichen, dass sie mal ein Fußballturnier machen mit denen, dass sie mal was spielen und verschiedenste Angebote machen, um den Gefangenen, Jesus sagt hier, die Gefangenen, die zu besuchen, das macht ihr für mich, den Gefangenen Wertschätzung zu zeigen und zu zeigen, ihr seid, ihr denkt, und euch lässt man das auch so fühlen, ihr denkt, ihr seid der Abschaum der Gesellschaft, ihr denkt, ihr seid abgeschoben. Ihr denkt, euch kann man so mit dem Fuß zertreten und dann reden noch die Leute dafür, was für gute Haftbedingungen ihr habt und dass man es alles noch viel schlimmer machen müsste, weil es ja allen so gut geht im Gefängnis angeblich. So werdet ihr behandelt und so seht ihr euch auch selber. Wir kommen und wir sehen euch als Menschen. Es sind ja nicht nur Verbrecher, es sind ja auch Menschen. Und das macht zum Beispiel das Schwarze Kreuz. Das wurde vorgestellt in der letzten Allianz oder vorletzten Allianztreff, in dem Treffen. Das hat mich sehr beeindruckt und bewegt. Und ich lese das mal hier hin, kann man auch noch mal nachgucken. Vielleicht hat jemand eine Berufung dazu, zu sagen, ich nehme mal Kontakt auf und ich gehe mal zu den Geringsten im Gefängnis. Auch was wir als Pfadfinder machen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute so viele Pfadfinder hier haben und die Kluft hier haben. Auch das ist natürlich auch ein praktischer Einsatz, wo wir nicht viel von Liebe reden, das auch, aber wo wir versuchen, Liebe praktisch werden zu lassen und uns auch die Hände dreckig machen und auch in Camps, in wirklich schwierigen Umständen Kindern zeigen, Teenagern zeigen, Jugendlichen zeigen, dass sie uns wertvoll sind. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn wir Kinder da haben und Teenager da haben, die das sonst nicht so erfahren. Und das merken wir meistens auch relativ schnell. Das merken wir, besonders die Teamleiterinnen und Teamleiter merken das in den Teams. Wenn Kinder dazukommen, die diese Wertschätzung sonst nicht so erleben, weil sie schwierig sind, weil sie alle möglichen Probleme haben und so weiter und so fort. Und daher, glaube ich, befinden wir uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, wir befinden uns da in einer heißen Spur, wenn wir diese Richtung weiter verfolgen, dass wir gucken, fürs Ganze uns einzusetzen und zu sagen, das, was die Geringsten und was die Bedürftigen, was die brauchen, das ist uns ein Anliegen. Da halten wir uns nicht raus. Weil da wissen wir ganz genau, da treffen wir Jesus. Das ist ja interessant, dass Jesus das zweimal sagt. Was ihr einem meiner Brüder getan habt, mit den Brüdern, gibt es auch Diskussionen, wen meint er da? Meint er da die Christen? Meint er da die Juden untereinander? Aber ich denke, das gesamtbiblische Zeugnis, das gibt das durchaus her, wenn wir an die Geschichte vom barmherzigen Samariter denken, dass das nicht begrenzt ist auf die Juden oder auf die Christen, sondern dass das selbstverständlich die Bedürftigen insgesamt und über die Bedürftigen hinaus auch die Wohlhabenden meint. Aber wenn wir uns um die Bedürftigen kümmern, wenn uns das gelingt, dann wird es erst recht klappen mit den Wohlhabenden und mit denen, die offensichtlich äußerlich gesehen nicht so viel brauchen, die aber innerlich manchmal auch sehr, sehr, sehr viel Elend haben. Also, ich wundere mich gerade, dass noch kein Phrasenschwein benutzt worden ist. Ich glaube, ich bin ziemlich phrasenfrei im Moment, das freut mich. Also die Beziehung, die liegt. Jetzt habe ich aber eine Phrase, weil jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das war eine Phrase. Einmal Piep sagen bitte. Die Beziehung, das war eine Phrase. Piep. Ich war nämlich da stehen geblieben, dass Jesus das zweimal sagt, was ihr den Brüdern und sei es einer der geringsten Brüdern oder Schwestern, das heißt, dass die Jesus treffen wir. Nee, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Jetzt habe ich meine eigene Phrase, mein eigenes Phrasenschwein füllt sich gerade. Streichen, weg. Ich fange nochmal von vorne an. Auffällig ist, dass Jesus das zweimal sagt. Das, was ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet, das habt ihr für mich getan. Und dann in Vers 45, das, was ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet werden, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Und das soll uns nicht Angst machen, das soll uns nicht irgendwie bedrohen oder so, aber es soll uns zeigen, was Gott sich wirklich wünscht und wie sich Glaube wirklich zeigt. Und Sünde ist letztendlich eine in sich selbst Verkrümmtheit, so hat Luther das definiert. Wenn ich in mir selbst verkrümmt bin, nicht frei bin, nicht frei bin zu lieben, nicht frei bin, den anderen zu sehen, nicht frei bin, den anderen auch als wertvollen Menschen zu sehen, egal was es für ein, in was für einer Situation er sich befindet. Das ist letztendlich eine in mir selbst Gefangenheit. So definiert die Bibel Sünde. Und Jesus möchte davon Befreiung schenken. Und er möchte uns dafür die Augen öffnen, dass wir erkennen können und sehen können, wo er ist, nämlich im Ärmsten der Armen und in den Geringsten. Also, diese Spur ist heiß. Lass uns die weiter verfolgen. Ich habe ein paar praktische Möglichkeiten aufgezählt. Es ist ein Text, der aufrüttelt, der durchaus zum Nachdenken anregt, der uns aber nicht bedrohen soll. Denk immer an die Gnade, an die geschenkweise Rettung, aber der uns schon begleiten möchte in diese Woche, der uns schon immer mal wieder einige Fragezeichen auch geben möchte und sagen möchte, wie ist dein Verhältnis zu den Hungernden, zu den Dürstenden? Nicht nur hier bei uns in Bremen, ich habe viele Beispiele aus Bremen aufgezählt, aber wir haben auch weltweit eine Verantwortung. Und das ist auch strukturell gemeint, nicht nur im Einzelnen, sondern auch strukturell. Wie ist dein Verhältnis dazu? Zu denen, die Durst haben, zu denen, die gefangen sind, zu denen, die krank sind. Daran kannst du etwas erkennen, wie dein Verhältnis zu Gott ist. Das lasst uns so beherzigen in dieser Woche. Amen. Wenn ihr noch mehr über Surf the City wissen wollt, dieses Hilfsprojekt, Unterstützungsprojekt in Bremen, da hinten sind so Flyer. Da mache ich mit. Guckt das gerne mal an. Es ist super spannend wieder mal. Es ist jetzt die heiße Phase. Am 29. in 9 Tagen ist Treffen der Projektleiter in der Freiwilligenagentur. Ein Motto ist auch Handeln statt Reden. Finde ich eigentlich auch ganz lustig, aber ist auch hart an der Phrase. Gut, gebe ich zu. Aber trotzdem, da kann man sich mal ein bisschen informieren. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Ja, Vater im Himmel, wir stehen vor dir und ja, wir danken dir für diesen Text und der manchmal schwer verdaulich ist und der aufwühlend ist und aufrüttelnd ist. Aber wir danken dir dafür, dass du den Text uns auch gegeben hast und auch diese Geschichte gegeben hast. Damit es nicht so wird, dass auf der linken Seite ganz viele Menschen sind, sondern dass da möglichst keiner ist oder ganz, ganz wenige nur, wenn überhaupt. Am liebsten sollten da gar keine sein. Weil du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden. Du möchtest, dass alle dich erkennen und dich, Jesus, als Weg und Wahrheit und Leben erkennen, als ihren Weg. Und darum bitten wir dich, dass das viele Menschen erkennen und dass wir dazu beitragen können in dieser Woche. Und wir bitten dich, dass du uns auch ja, in unserem Verhältnis zu den sehr gering geachteten in unserem Umfeld, in der Familie oder in der Nachbarschaft oder in der Schule oder am Arbeitsplatz, dass du unser Verhältnis zu diesen gering geachteten erneuerst und dass du uns Wege zeigst in dieser Woche durch deinen Geist, dass wir mit Worten, mit Gesten, vielleicht mit Aufmerksamkeit, mit einem Geschenk oder mit einer Berührung, dass wir Wertschätzung zeigen können. Lass uns das gelingen in den jeweiligen Umständen, in denen wir uns befinden. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.